Herr Dr. Kölling, wir hatten einen historisch trockenen November gehabt in diesem Herbst. Und am Silvenstein, das ist ein Speichersee südlich von Lenggries, da hat es an einem Bergwald sogar gebrannt. Jetzt ist meine Frage, das ist doch sehr ungewöhnlich für einen November, dass es einen Waldbrand gibt.
Ja, absolut ungewöhnlich. Waldbrand im November. Die Waldbrände finden normalerweise statt im Frühjahr, wenn die Sonne schon wieder höher steht, wenn es schon wieder wärmer wird. Und dann kann es mal sein, dass das trockene Gras, was so überall herumsteht und über den Winter über ausgetrocknet ist, dass das in der Frühjahrssonne dann so trocken wird, dass es sich entzündet. Jetzt haben wir hier das Ganze schon im November gehabt und das zeigt, wie trocken dieser November wirklich war. Diese Wälder am Silvenstein sind sehr helle Wälder, sehr dünn bestockte Wälder, spärlich bestockte Wälder. Und dort finden wir sehr viel Gras am Boden. Und dieses Gras hat sich offenbar so abgetrocknet, dass durch ein kleines Ereignis schon dieser Waldbrand entstehen konnte. Und der hat dort natürlich ganz schön gewütet und den Wald auch in Mitleidenschaft gezogen.
Welche Auswirkungen hat denn so eine Trockenperiode konkret auf den Wald?
Ja, Trockenheit im Wald kann von Bedeutung sein, weil die Bäume ja Wasser brauchen, wie alle anderen Pflanzen auch. Und hier ist es entscheidend, wie viel Wasser kommt rein. In dem November jetzt ist gar nichts reingekommen. Und wie viel Wasser geht raus aus dem Wald? Und das Glück ist es, dass der November nicht sonderlich warm war. Und das ist ja schon jetzt die kalte Jahreszeit. Die Sonne steht tief und so verdunstet auch recht wenig. Und insofern kann der Boden in der kalten Jahreszeit das Wasser behalten. Also es regnet zwar nichts, aber der Boden hat ja noch Wasser aus den Vormonaten und dieses Wasser bleibt im Boden und wird kaum verbraucht, weil es einfach so kalt ist, dass die Pflanzen fast nichts verdunsten. Man kennt das ja, wenn ein ganz heißer Sommertag war im Sommer, dann muss man gießen. Wenn aber ein kalter Tag ist, dann merkt man, kann man auch mal einmal gießen ausfallen lassen. Und wir hatten jetzt eben so eine kalte Periode mit ganz geringem Wasserverbrauch, sodass die Trockenheit eigentlich eine Niederschlagstrockenheit war. Also es ist wenig Wasser reingekommen, aber es ist gleichzeitig auch weniger rausgegangen, sodass die Bäume, jetzt mal abgesehen von dem Waldbrand, der da passiert ist, eigentlich in dieser Zeit nicht unter Trockenheit gelitten haben. Allerdings fehlt jetzt sozusagen ein ganzer Monat an Bewässerung und der Winter ist ja noch lang und jetzt kommt es darauf an, ob dieser Fehlbetrag, ja, der jetzt im Boden fehlt an Wasser, ob der künftig wieder ausgeglichen werden kann durch die restlichen Wintermonate. Und entscheidend ist dann für den Wald, ob der unter Trockenheit leidet, wie dann der Sommer aussieht. Ob man also im Frühjahr, im beginnenden Frühjahr mit vollem Wassertank sozusagen in den Sommer startet oder ob dieser Wassertank schon halb leer ist. Dann kommt es darauf an, wie entwickelt sich der Sommer, kommt noch Wasser dazu. Wenn dann nichts dazu kommt, ist der halbe Tank natürlich schneller aufgebraucht als der volle Tank. Und dann kommt es dann im Juni, im Juli zu diesen Trockenerscheinungen, die viel, viel schlimmer sind als die Trockenheit im November.
Wenn so eine Trockenheit da ist, so eine länger andauernde, wie reagieren denn dann speziell jetzt die Bäume auf so eine Trockenheit?
Die Bäume trifft natürlich so eine Trockenheit nicht unvorbereitet, weil die gibt es immer wieder. Das ist keine Erfindung von Klimawandel, sondern wir haben immer Trockenperioden bei uns gehabt in Mitteleuropa und die Bäume haben sich recht gut daran angepasst. Die stellen erstmal sozusagen ihre Produktion ein. Die Bäume verdunsten das Wasser ja nicht irgendwie wie eine Wasseroberfläche, sondern die haben in den Blättern kleine Spaltöffnungen, kleine Schlitze und aus diesen Schlitzen kommt der Wasserdampf heraus und verdunstet sozusagen das Wasser. Und das Erste, was die Bäume machen, ist, sie machen diese Öffnungen zu, dann wird nicht mehr verdunstet. Leider muss man sagen, in diesem Zeitpunkt, wo die Öffnungen zu sind, wird auch nichts mehr produziert, weil die Bäume stellen dann auch die Produktion ein und sie wachsen in der Zeit auch nicht. Aber geschlossene Öffnungen, ja, dann wird der Wasserverbrauch stark reduziert und der Baum kann erstmal eine ganz lange Zeit so verharren. Wenn es dann noch trockener wird, dann verdunstet der Baum ja auch außerhalb dieser Öffnungen. Rein über die Haut sozusagen gibt es noch eine Verdunstung und dann kann es irgendwann passieren, dass es dann doch ja, das Wasser nicht reicht. Und was man auch wissen muss, die Bäume, wenn sie verdunsten, werden gleichzeitig heruntergekühlt. Das ist eine Art Kühlsystem. Und wenn dieses Kühlsystem abgeschaltet wird, weil nicht genug Wasser da ist, dann kann es dazu kommen, dass sich die Blätter, die Organe sehr stark erhitzen, weil sie eben nicht mehr gekühlt werden. Die Spaltöffnungen sind ja zu, Verdunstung findet nicht statt. Also überhitzen sich diese Pflanzenorgane, die Blätter zum Beispiel. Und wenn das dann sehr, sehr heiß ist, wenn das über 42, 43 Grad geht, dann gehen die Blätter kaputt.
Im Zuge des Klimawandels, dass es wärmer wird, schaut man sich ja jetzt schon nach Arten um, die die Wärme besser vertragen. Welche Bäume sind es denn, die man da jetzt in Zukunft mehr in unseren Wäldern sehen wird?
Das ist ganz unterschiedlich. Es ist immer sozusagen die nächst wärmere und nächst trockenere Klasse von Bäumen. Also wenn Sie sich zum Beispiel an Mitteleuropa bewegen, dort finden wir angebaut die Fichte, die ist da am Rande ihrer Möglichkeiten. Eigentlich würde sie gern kühler und feuchter wachsen, aber sie steht nun mal hier und die würden wir ersetzen durch die nächst südlichere Baumart, die Baumart Buche zum Beispiel, die an Wärme und Trockenheit viel, viel besser angepasst ist. Und umgekehrt, da wo jetzt die Buche steht in ihrem optimalen Bereich oder dann auch mehr zu den Rändern, zu den südlichen Rändern hin, dort kommen dann andere Baumarten, die die Trockenheit noch besser aushalten als die Buche. Also da sind dann wieder Eichen gefragt. Und jetzt können Sie so immer weitergehen. Ja, den Eichen, die jetzt im Süden irgendwo stehen, ja, denen wird es dann auch zu warm. Was kommt dann? Dann kommen Bäume des Mittelmeerraums. Wie geht es den Bäumen im Mittelmeerraum? Die schauen weiter nach Süden und irgendwann ist man dann aber so weit im Süden, dass dann die Sahara kommt. Und zum Beispiel für Zentralspanien werden Bedingungen vorhergesagt, die dann so afrikanisch sind. Und dort die Bäume müssen sich dann ja darauf gefasst machen, dass ja vielleicht gar keine Art mehr da ist, die das packt. Und dann kommt es eben zu einer anderen Vegetationsform, zur Steppe oder zu sonstigen Vegetationsformen. Also so bringt der Klimawandel unser ganzes gefügtes, wohlgefügtes Vegetationsbild, bringt er durcheinander. Und im Grunde müssten alle Pflanzen, sofern sie nicht optimal in ihrem Zentralbereich wachsen, sondern an der Grenze, ja, die müssten alle nach und nach umziehen.
Da wollen wir mal schauen, wird es wohl ein Stück weit eine, statt einer Völkerwanderung, eine Baumwanderung von Süd nach Nord geben. Was wird denn der Brotbaum hier in unseren Regionen für die Forstwirtschaft in Zukunft sein?
In Bayern haben wir derzeit 44% Fichte. Das ist also der Brotbaum schlechthin, der Baum, der unser Landschaftsbild prägt. Und nur dort, wo es ausreichend kühl ist, auch künftig ausreichend kühl ist und auch feucht ist, in den Höchstmittelgebirgen und im Alpenraum und in der Umgebung dieser Gebirge, dort kann sich die Fichte gut halten, kann man mit ihr weiterhin Forstwirtschaft betreiben. Und je weiter man ins Flachland hinunterkommt, umso mehr muss man sich neue Brotbaumarten suchen. In Mitteleuropa ist das die Baumart, die da am besten an diese Verhältnisse angepasst ist und auch in Zukunft noch etwas Zugabe an Wärme verträgt, ist die Rotbuche, also unsere normale Buche. Sie wird auch Mutter des Waldes genannt und die kann zu einem Teil die Rolle der Fichte übernehmen. Und dann sind natürlich die Waldbesitzer auch immer sehr daran interessiert, dass sie Nadelbäume haben, weil Nadelbäume immer gerade sind, so wie Bretter aus dem Boden rauswachsen, also sind sehr gut zu gebrauchen, wird auch gutes Geld dafür bezahlt. Und jetzt ist man auf der Suche nach der Nachfolgerin der Fichte. Und in gewissem Umfang kann es die Douglasie sein, eine Baumart aus Nordamerika, die Trockenheit besser verträgt als die Fichte. Und da ist jetzt auch, sind auch Bestrebungen, diese Baumart anzubauen. Aber man muss wissen, es ist eine fremde Baumart und man kennt das Risiko, das Anbaurisiko nicht sehr gut, weiß nicht, was noch für Schädlinge an diese Baumart herankommen. Und wir wollen natürlich auch nicht den Charakter unserer einheimischen Wälder so stark verändern, dass die dann aussehen, als ob sie in Nordamerika stehen würden. Aber in gewissem Umfang, so als Beimischung dazu, man will ja auch Geld verdienen, denke ich, ist nicht viel einzuwenden gegen solche Baumarten. Wir müssen halt verhindern, dass sie in Reinbeständen angebaut werden. Also nicht, dass wir mit der Douglasie das Gleiche erleben, was wir mit der Fichte erlebt haben, nämlich anfällige Monokulturen, die dann mit großem Aufwand dann saniert werden müssen, wo es andauernd Katastrophen und Schäden gibt. Das wollen wir einfach vermeiden.
Dann sage ich ganz lieben Dank, Herr Dr. Kölling, für das sehr fachkundige Gespräch und wünsche Ihnen und all Ihren Kolleginnen und Kollegen, dass das mit dem Umbau des Waldes so läuft, wie Sie sich das wünschen.
Vielen Dank.